NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Ob Sie in der Stadt leben oder im Dorf, die großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen stellen sich auch vor Ihrer Haustür. Wie können die Flüchtlinge integriert werden? Wie finden Menschen mit Behinderung ihren selbstverständlichen Platz in der örtlichen Gemeinschaft? Was geschieht mit den Älteren, deren Kräfte nachlassen, die aber gerne in ihrer vertrauten Umgebung bleiben möchten? Und wo finden junge Familien mit Kindern gute Lebensbedingungen? In der kommenden Stunde begleiten wir Menschen, die diese Fragen dort gemeinsam anpacken, wo sie leben, im Stadtteil und im Dorf. Und mit Experten sprechen wir darüber, was eine örtliche Gemeinschaft stark macht. Die Wiederentdeckung der Gemeinwesenarbeit, das ist unser Thema heute Abend mit Brigitte Lehnhoff am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind.
Die Nordstadt ist ein Stadtteil, in dem überwiegend Menschen wohnen, die mit kleineren Einkommen ausgestattet sind, die preiswerter durchs Leben kommen müssen. Das sind eben Studenten, Rentner, die wenig Rente bekommen, kleine Angestellte und natürlich ein großer Teil Menschen mit Migrationshintergrund.
Eckhard Domning ist Ortsbürgermeister der Nordstadt in Hildesheim. In diesem Stadtteil hinter dem Bahnhof leben etwa 10.000 Einwohner. Etliche sind zwar in Vereinen, Initiativen oder Gruppen organisiert.
Vor 4 Jahren war deutlich, es gibt keinerlei Vernetzung derjenigen, die hier im Stadtteil arbeiten. Das war eigentlich der Hauptfaktor, dass quasi danach gerufen haben, das muss hier jemanden geben, der koordinierend, vernetzend tätig wird. Und zwar deshalb, weil so viele Problemlagen hier nebeneinander existieren, die alle aus den jeweiligen einzelnen Einrichtungen heraus nicht gelöst werden können. Zum Beispiel das Zusammenleben der Menschen verschiedenster Herkunft, Sprachthematik.
Frank Auracher ist seit 2012 der professionelle Kümmerer für die Nordstadt. Eingestellt von der Lebenshilfe arbeitet er im Auftrag der Stadt Hildesheim. Seine Aufgabe ist die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil.
Was so viel heißt wie Begegnung zu fördern, interkulturelle Zusammenhänge zu fördern, auch ein bisschen so Parallelstrukturen aufzubrechen, Parallelgesellschaften aufzubrechen und dafür zu sorgen, dass mehr miteinander, mehr gelingendes Zusammenleben stattfindet.
Der Ottoplatz in der Nordstadt. Auf der Freifläche parkt ein Transporter das Spielmobil. Begehrtes Zubehör, die Rutsche. In einer grauen Wanne rauschen Kinder über eine aufgebaute Schräge aus Rollen. Andere probieren sich auf dem Skateboard aus und einige konzentrieren sich auf Handarbeit.
Also wir nehmen einen Nagel und da haben wir einen Hammer. Und wir schlagen diesen Nagel in eine Kastanie rein, aber nicht ganz. Dann ziehen wir ihn wieder raus und dann stecken wir dort also zum Beispiel ein Streichholz rein oder so einen kleinen Holzspieß. Und dann können wir daraus Figuren machen.
Etwas abseits sitzen auch einige Eltern. Mit einem Becher Kaffee in der Hand beobachten sie die spielenden Kinder.
Alles gut, wegen Kinder und Kinder können spielen, wir können Spaß haben.
Meine Kinder finden hier bei Gofendi ganz toll. Hier gibt es besonderes Spielen. Die Mitarbeiter sind ganz nett, ganz interessant.
Nicht immer ging es hier so entspannt zu. In einer der angrenzenden Straßen gab es Stress, weil Kinder dort eine verkehrsberuhigte Zone zum Fußballplatz umfunktioniert hatten. Die Anwohner fanden das rücksichtslos und zu laut.
Und dann haben wir gesagt, sind wir einmal die Woche nachmittags hier und eröffnen hier eine Spiellandschaft für die Kinder. Und die Kinder können einfach kommen. Es ist direkt vor ihrer Haustür und sie können einfach die Spielangebote von uns hier aus dem Spielmobil wahrnehmen.
Ines Epperlein arbeitet für Go20, den Kinder- und Jugendtreff einer christlichen Initiative für offene Jugendarbeit. Die Pädagogin betont aber,
das ist ein Kooperationsprojekt von mehreren Beteiligten. Das ist eine Kooperation zwischen Nordstadt Mehrwert, also Frank Auracher, zwischen uns, dem Go20-Team, dem Deutschen Kinderschutzbund. Und die Jugendhilfe Bockenem war in der Konzeptionsphase auch mit beteiligt, sowie das Kinder- und Jugendhaus in Nordstadt.
Das Spielmobil ist ein Beispiel dafür, wie Initiativen, Vereine und Gruppen im Stadtteil sich zusammenschließen, um gemeinsam ein Problem zu lösen. Frank Auracher, der Stadtteilsozialarbeiter, holt immer wieder alle an einen Tisch. Die verschiedenen religiösen Gemeinschaften gehören ebenso dazu wie die zuständigen Kommunalpolitiker oder Bürger, die bereit sind, Experimente zu wagen.
Du musst tiefer runtergehen mit dem Fuß, genau. Patata. So,
Patata.
Genau.
Kartoffeln.
Oh, gut.
Kartoffeln.
Ein,
ne?
Nein.
Hey, ah, was hast du? Einen Schatz gefunden.
Wow.
Willst du auch
mal? Hier.
Patata.
Vier Jungen im Grundschulalter buddeln mit kleinen Schaufeln in einem Beet, begeistert über jede Kartoffel, die sie zutage fördern. Das Beet ist angelegt auf einem Gelände unmittelbar neben einer Hauptstraße im Stadtteil. Stefanie Schmidt gärtnert dort mit den Flüchtlingskindern.
Also hier war früher mein Spielplatz und der wurde von der Stadt eingestellt, nicht mehr betrieben. Und dann war dieses Gelände noch frei und der Stadtsozialarbeiter hat sich überlegt, zusammen mit verschiedenen anderen Leuten, hier so einen Gemeinschaftsgarten zu erstellen, der generell für alle Leute zugänglich ist. Und ich studiere Soziale Arbeit und mache im Rahmen meines Studiums ein Praktikum bei dem Stadtsozialarbeiter und bin zufällig noch ehrenamtlich im Flüchtlingsheim tätig. Da habe ich dann so die Idee mit ins Flüchtlingsheim gebracht, dass wir ja mit den Kindern dann immer in diesen Garten gehen können. Jetzt haben wir hier so ein eigenes Beet, ein eigenes kleines Feld und da haben wir dann Radieschen angepflanzt und Herbstblumen und um die kümmern wir uns jetzt jede Woche donnerstags nachmittags.
Ich mach da Wasser. Blume. Ah, ach, ich gucke jetzt diese. Aber ich vergesse, wie heißt das? Ah, warte. Gurken. Ja, Gurken.
Sprachförderung und Gemüsegärtnern. Das ist ein innovatives Projekt, wo das Zusammenleben anhand von dem Medium, nämlich dem Gärtnern, wo das einfach praktiziert wird, wo das alltäglich gelebt wird.
In der Arbeit von Frank Auracher ist das ein zentraler Aspekt. Gemeinsam mit Bewohnern und Gruppen aus dem Stadtteil Projekte entwickeln und diese dann zu begleiten, bis sie in Selbstverantwortung funktionieren.
Weil Gemeinwesenarbeit natürlich nur so stark ist, wie es gelingt, dass Menschen selber aktiv werden.
In der Flüchtlingsinitiative Flux zum Beispiel sind mehr als 200 Ehrenamtliche aktiv. Sie kümmern sich intensiv um die etwa 150 Bewohner im Flüchtlingsheim. Marietta Teppenjohans hat die Fäden in der Hand.
Also das ist unser Café, was immer geöffnet ist, dienstags und donnerstags von 4 bis 6. Und da kommen viele Bewohner aus dem Haus, aber auch aus den Wohnungen aus der Nordstadt, spielen hier, also auch Erwachsene, oder machen mit uns Hausaufgaben oder kommen mit ihren Behördenpapieren und fragen uns nach Hilfe. Es ist ein bisschen wie eine Kontaktbörse und Café zusammen. Und freitags gibt es das Café auch nochmal, aber da mit dem Schwerpunkt Nähen. Da sind also deutsche Hildesheimer Frauen, die mit Flüchtlingsfrauen nähen und Kaffee trinken auch.
Auch die Flüchtlingsinitiative Flux hat regelmäßig Kontakt zum Stadtteil Sozialarbeiter.
Für uns ist Frank auch deswegen wichtig, weil er ein Coaching anbietet für Ehrenamtler in der Flüchtlingsarbeit. Viele kommen ja irgendwann auch an ihre Grenzen und da bietet er ein persönliches, aber auch im Gruppen ein Coaching an. Ist auch schon bei unseren Treffen der Paten dabei gewesen.
Die ehrenamtlichen Helfer leisten Enormes, sagt Frank Auracher. Aber auch viele andere Akteure sind wichtig für die Integration der Flüchtlinge in die Stadtgesellschaft.
Das ist jetzt gleichzeitig aber auch notwendig, dass das gut vernetzt wird. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit für. Da müssen wir noch dran arbeiten.
Weniger Gedanken muss sich Frank Auracher um das Thema Inklusion machen. Also um die Frage, wie Menschen mit Behinderung ihren selbstverständlichen Platz im Stadtteil finden.
Und das große Glück war eben gleich zu Beginn der Gemeinwesenarbeit hier, 2012, war schon fertiggestellt die Wohneinrichtung Treffer. Ein Haus, was komplett umgebaut wurde, behindertenfreundlich auch bewohnbar gemacht wurde. Mehrere Wohngemeinschaften, die dann bezogen wurden durch die Diakonie Himmelstür, die ja sehr zum Ziel hat, alle Menschen dezentral in der Stadt auch unterzubringen und viel, viel mehr Teilhabe als bisher zu organisieren.
Ein Beispiel, das Stadtteilfrühstück in der Begegnungsstätte Treffer. Zweimal wöchentlich wird es ausgerichtet von Menschen mit Assistenzbedarf wie Dagmar. Die junge Frau zählt auf, was sie für das Frühstück alles vorbereitet hat.
Banane, Äpfel, Birne, Käse machen, Brot, Kaffee kochen, Brötchen machen, Eier machen.
Die Gäste bedienen sich gern am reichhaltigen Buffet. Einige kommen extra vom anderen Ende der Stadt.
Wir kennen uns schon länger und wir haben einen Treffpunkt gesucht. Und in einem normalen Café ist sowas gar nicht möglich. Und hier die ganze Atmosphäre, die ist sowas von herzlich. Wir sind so toll aufgenommen worden. Und das ist das, was ausschlaggebend ist.
Die Inklusion hat im Stadtteil schon etwas Selbstverständliches, findet Frank Auracher. Als Beispiel nennt er eine Ferienaktion.
Wir haben im Sommer 5 Tage Nordstadtstrand durchgeführt. An jedem Tag waren immer auch Menschen mit Beeinträchtigungen da. Und die waren wie selbstverständlich da und haben einfach mitgemacht.
Doch für die Gemeinwesenarbeit gibt es auch einen herben Rückschlag. Im Juli vergangenen Jahres geriet die Nordstadt bundesweit in die Schlagzeilen. Als Folge einer Razzia in einer der 3 Moscheen im Stadtteil.
Also ich habe zum Beispiel nach dem Polizeieinsatz hier in Hildesheim bundesweit, also von Bekannten, Sätze gehört wie, oh, bei euch ist ja was los und das ist ja ganz gefährlich und Hildesheim. Da werden dann Dinge in einen Topf geworfen, die da gar nicht reingehören. Ja. Die meisten Muslime, fast alle Muslime, distanzieren sich von jeder Form von Gewalt, genauso wie wir das auch tun.
Betont Hans-Christoph Hermes. Der evangelische Pastor beteiligt sich am interreligiösen Gesprächskreis im Stadtteil, wie auch Bettina Geertz, Leiterin der Bahnhofsmission in Hildesheim. Auch sie ist beunruhigt über die Folgen der Berichterstattung.
Ich kriege mit, was Menschen, die bei uns auflaufen, für Eindrücke haben von dem, was in der Nordstadt passiert. Und da ist es wirklich so, dass im Grunde alle Moscheen in der Nordstadt in einen Pott geworfen werden. Und das finde ich schon mal besorgniserregend, traurig. Außerdem sind viele Leute verängstigt, weil sie eben mitkriegen, oh Gott, da sind Gewalttäter im deutschsprachigen Islamkreis und das ist gleich hinterm Bahnhof ganz nah und so, was findet da alles statt?
Umso wichtiger ist vielleicht ein kleines Pflänzchen, das die islamisch-türkische Gemeinde und die katholische Caritas pflegen. Die Gemeinde möchte lernen, wie sie professionelle islamische Wohlfahrtsarbeit aufbauen kann. Luca Hofmann, Sozialarbeiterin der Caritas, hat sich zunächst auf die Frauen in der Gemeinde konzentriert.
Also das, was viele bewegt, sind im Prinzip Alltagsdinge. Wie zum Beispiel, sie können nicht den Computer benutzen oder sie möchten die Sprache besser können. Sie haben viel Erfahrung mit Diskriminierung gemacht. Die möchten sie auch gerne mitteilen, Bewerbung schreiben, dass sie eben selbstständiger auch sein können.
Die Leute sind glücklich, dass sie hier bei uns in der Gemeinde endlich auch tatsächlich gewisse Professionalität erfahren. Dass da Menschen dahinter sind, die darüber Bescheid wissen, wie man zum Beispiel Hilfe für Jugendliche und Kinder organisieren kann. Die wissen, dass sie hier bei uns in der Gemeinde auch soziale Beratung erfahren können. Das ist neu,
sagt Enim Tunçay von der islamisch-türkischen Gemeinde. Frank Auracher, der Stadtteilsozialarbeiter, ist heilfroh über diese Kooperation, weil nach anfänglicher Zuversicht im Stadtteil die skeptischen Stimmen wieder lauter werden. Ist der Problemdruck einfach zu hoch? Frank Auracher antwortet ausweichend. Er beobachte ein wachsendes Gefühl der Überforderung und Unzufriedenheit.
Also ich mache das jedenfalls daran fest, dass immer mehr Menschen sagen, ach nee, da ist eh sozusagen Hopfen und Malz verloren. Und jetzt gab es die Kommunalwahl mit diesem recht hohen Ergebnis für die AfD in einzelnen Wahllokalen hier in der Nordstadt, auch noch in Drismestedt, wo ich ein weiteres Indiz sehe dafür, dass es Menschen gibt, die unzufrieden sind mit der Lage, wie sie gerade ist.
Zuerst machen die Läden dicht, dann ist die Dorfschule nicht mehr zu halten und irgendwann schließt auch der Landarzt seine Praxis. Die Jungen ziehen der Arbeit hinterher, zurückbleiben die Alten. Was soll aus ihnen werden? Wer kümmert sich um sie? Drängende Fragen waren das auch in Großen Wieden. Das 1000-Einwohner-Dorf an der Weser ist seit der Gebietsreform Ortsteil von Hessisch-Oldendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont. Vor 10 Jahren gab es Ereignisse, die den Kirchenvorstand in Großen Wieden beunruhigten.
Dass Krankenhäuser angefangen haben, das war damals 2005, 2006, Menschen zu entlassen, in eine Reha rein oder nach Hause rein, die noch nachversorgt werden müssen. Und wenn man dann alleine ist, kann man nicht mehr versorgt werden zu Hause. Und dass alte Menschen im Dorf schlicht und einfach verkümmern. Können nicht einkaufen, kommen nicht zum Arzt, kommen nicht zum Bummeln und kommen auch letztlich nicht in Gesellschaft.
Klaus Hamann war damals Pastor in Großen Wieden. Eines der Hauptprobleme aus seiner Sicht, es gab zwar viele Gruppen im Dorf, die hatten aber kaum etwas miteinander zu tun.
Der Kirchenvorstand war sehr mutig. Der hat eine Umfrage in allen Haushalten gemacht, ist zu jedem Haushalt hingegangen, hat einen Fragebogen vorgelegt, was braucht ihr, was könnt ihr? Und unter diesen beiden Fragen wurden Nennungen gemacht. Seid ihr bereit, das auch einzubringen gegenüber anderen? Und seid ihr bereit, auch andere zur Hilfe zuzulassen bei euch? Und bei 600 Haushalten sind 400 Rückmeldungen letztlich gekommen. Das hat sich über anderthalb Jahre hingezogen. Also war eine richtige Arbeit für den Kirchenvorstand, eine unglaubliche Mutprobe. Und dafür, finde ich, gehört dem Kirchenvorstand heute noch der Nobelpreis für dörfliche Kultur, dass er das gemacht hat.
Klaus Hamann ist mittlerweile pensioniert. Aber in das Netzwerk, das Bürger von Großen Wieden im Laufe der vergangenen Jahre geknüpft haben, ist er noch fest eingebunden. Auch an diesem Freitagmorgen ist er schon früh für das Netzwerk unterwegs. Der pensionierte Pastor hält vor einem Einfamilienhaus, steigt aus dem Bulli, geht zur Haustür und klingelt. Ein älterer Mann öffnet, schon fertig für die Tour mit dem Marktexpress. An jedem Freitag fahren zwei Freiwillige mit älteren Bewohnern aus dem Dorf zum Einkaufen. Denn vor Ort gibt es schon lange keinen Laden mehr. Der zugestiegene Fahrgast, nach schwerer Krankheit, langsam auf dem Wege der Genesung, nimmt den Service dankbar in Anspruch.
Ja, das ist bequem. Ja. Ich werde abgeholt von zu Hause und auch wieder hingebracht nach Hause.
Es waren am Anfang wenig, bis es in Gang gekommen ist. Es wurden dann mehr. Jetzt haben sich aber, was wichtig ist, seit einiger Zeit auch ganz viele Nachbarschaften zusammengefunden und fahren. Und das ist eigentlich der Sinn der Sache, dass man sich gegenseitig hilft. Wir fahren diesen oder jenen, da wo sich das nicht ergibt, dass Nachbarn fahren.
Ein schönes Ergebnis des Netzwerks findet Klaus Hamann und steuert einen Parkplatz an.
Ich steige die erstmal aus und ich parke den irgendwo anders.
Dort wartet schon Albert Siegmann, Hauptansprechpartner für den Marktexpress. Er hat seine Fahrgäste bereits abgesetzt. Bei stürmischem Herbstwetter sind sie schon unterwegs.
Also hier ist der Wochenmarkt in Hessisch-Oldendorf. Die jetzt mitgekommen sind und ausgeschwärmt sind und ihre Besorgung machen, die gehen jetzt entweder zum Arzt, zur Apotheke, zur Sparkasse, Bank und so weiter, erledigen ihre Geschäfte und machen dann hier an diesen Ständen am Wochenmarkt ihre Einkäufe. Dann treffen wir uns am Fahrzeug wieder und fahren dann zu den Supermärkten hier in der Stadt. Der Zeitrahmen ist immer gesteckt von etwa 9 Uhr bis 11 Uhr. Kommt nicht auf eine Minute an, aber so ungefähr.
Guten Morgen. Ich wollte ein bisschen Aufschnitt, ein halbes Pfund so. Ja, wie immer. Also 3 Scheiben Kochschinken und dann das andere mit Schweinebraten.
Angelika Hübsch nutzt den Marktexpress vor allem während der kalten Jahreszeit.
Mein Fahrrad ist auch nicht dann so und jetzt sowieso nicht mehr, weil es zu kalt ist. Ist ganz schön praktisch so.
Auch Sabine Ahrens ist an diesem Freitagvormittag mitgefahren. Sie ist nicht nur für sich unterwegs.
Ja, ich gehe in die Reinigung, ich muss für meine Nachbarin was abholen. Und dann gehe ich zu Penny einkaufen. Ja, ich fahre nicht mehr selbst Auto, ich traue mir das nicht mehr zu, Führerschein habe ich zwar noch. Und deswegen rufe ich immer Herrn Siegmann an und dann fahre ich mit Herrn Siegmann einkaufen.
Der fährt den Marktexpress, seit er im Ruhestand ist. Damals, so erinnert er sich, lief gerade die Befragung des Kirchenvorstandes.
Es fanden sich viele Leute zusammen, die also dann Tätigkeiten übernommen haben. Zum Beispiel kam dazu auch irgendwann der technische Dienst. Der technische Dienst, der dann in schwierigen Fällen mal einspringt, wenn also irgendwo was kaputt geht und die Leute nicht mehr wissen, was sie machen sollen, Handwerker es nicht zu kriegen oder im Winter gestreut oder geräumt werden muss oder Laub gehakt werden muss oder auch bei älteren Leuten Rasen gemäht werden muss. Und was auch eine sehr gute Geschichte geworden ist und was also auch zum Austausch der Leute, der älteren Leute vor allen Dingen untereinander beiträgt, das ist der Mittagstisch.
Der Mittagstisch einmal wöchentlich im Gemeindesaal, der Tagestreff zweimal wöchentlich im Pfarrhaus, Patenschaften für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Nach und nach haben sich aus dem Netzwerk der Kirchengemeinde diese Angebote für Ältere entwickelt. Dass sie Bestand haben und gut angenommen werden, begründet Klaus Hamann auch so.
Wir sind wirklich füreinander da, unabhängig von Konfession, von Alter und von Nationalität. Und das ist das Schöne hier, dass das klappt, dass das akzeptiert wird.
Das Vertrauen in der Dorfgemeinschaft sei mit der Zeit gewachsen, sagt der pensionierte Pastor.
Sodass wir heute wirklich auf Leute zugehen können und sagen, kannst du da helfen? Und die können ja oder nein sagen. Und alle Hilfe ist immer begrenzt, so dass es wirklich machbar ist. Keiner ist überfordert und keiner wird doppelt und dreifach und vierfach angefragt.
Irgendwann wuchs allerdings die Einsicht, dass nicht alle Hilfe auf freiwilliger und ehrenamtlicher Basis zu leisten ist. Der Kirchenvorstand entschloss sich, eine Gemeindeschwester einzustellen. Stefanie Handschuhmacher ist 2 Tage in der Woche mit ihrem Auto im Dorf unterwegs.
Es sind viele Leute verstorben in den letzten Jahren und Ehepartner bleiben zurück. Und was passiert dann mit den Ehepartnern? Einfach schauen, wie kann es funktionieren, dass die Menschen alleine zu Hause zurechtkommen. Also es müssen Hilfen organisiert werden, es müssen neue Leute mit organisiert werden, dass die Menschen nicht alleine sind. Pflegestufen beantragen, den medizinischen Dienst anrufen, damit bei sein bei der Prüfung, gucken, dass Pflegedienste organisiert werden, dass Menschen auch zu Hause gepflegt werden können oder wenn sie ins Pflegeheim kommen, dass die dort gut betreut werden, dass dahin auch weiterhin der Kontakt zum Dorf besteht. Junge Familien rufen mich an und erstmal hingehen und gucken, was ist los, erstmal beruhigen, vermitteln. All diese Dinge.
Der erste, den Stefanie Handschuhmacher an diesem Morgen besucht, ist ein alter Bauer. Seit Jahren verwitwet, Hallo. Allein im großen Haus, auf Äußerlichkeiten nicht bedacht. Die Gemeindeschwester hat dafür gesorgt, dass er eine Pflegestufe bekommt und dass regelmäßig eine Haushaltshilfe vorbeischaut.
Ja, ein bisschen die Küche wischen und Staub wischen und alles Mögliche. Das kriege ich immer wohl hin.
Sagt der Hausherr und legt ein paar Holzscheite in den alten Küchenherd nach.
Was ist mit deinem Rücken? Ist das in Ordnung oder so brauchst du ein Pflaster drauf?
Nee, brauche ich jetzt nicht.
Und warst du denn beim Röntgen?
Beim Röntgen mein Ohr.
Warst du?
Ja.
Und was hat er gesagt, der Arzt?
Stefanie Handschuhmacher ist zwar Krankenschwester, aber nicht Gemeindeschwester im herkömmlichen Sinne. Sie versteht sich eher als Seelsorgerin und als Vertrauensperson, die vermittelnd tätig wird. Die Gemeinde finanziert diese nebenamtliche Tätigkeit aus Spenden, die immer schon am Ende eines Jahres für das nächste Jahr gesammelt sind.
Und das ist mein guter Engel. Der hat mich schon ein paar Mal aus meiner Not gerettet. Oh. Das ist so ein lieber Mensch.
Bei ihrem nächsten Besuch hat Stefanie Handschuhmacher vor allem ein offenes Ohr. Die alte Dame hat viel zu erzählen. Von dem Urlaub, zu dem die Gemeindeschwester sie ermutigt hatte. Das Netzwerk mit all den helfenden Händen sei ein Segen für das Dorf, sagt die Seniorin.
In Großen Wien gibt es ja auch viele Bereitwillige, die helfen. Zum Beispiel vor ein paar Tagen, da war ich da im Garten, da haben diese Helfer die letzten Äpfel vom Nachbarn runtergeschüttelt. Und weil so furchtbar viel runtergefallen war, da bin ich eben rübergegangen und habe ihnen geholfen, zusammensuchen. Ich mit meinen 82 Jahren.
Die vielen Äpfel, die Freiwillige im Dorf geerntet haben, sind zwischengelagert auf einem der Bauernhöfe im Dorf. Dort beginnt gerade die große Mostaktion. Ein Gabelstapler rangiert, um die großen Kisten so nah wie möglich an einer alten Badewanne zu platzieren.
Also da werden die Äpfel von den Kisten da reingekippt, gepackt und dann werden die gewaschen. Weil das ist ja Fallobst. Jetzt werden hier in Körbe oder gleich auf dem Schneidetisch gefüllt und dann können wir die halbieren und das Faule rausschneiden.
Erklärt der 9-jährige Lukas fachmännisch. In einer Schabermühle werden die Apfelhälften zerkleinert und die Masse wird dann in eine runde Holzpresse gefüllt.
Wir brauchen neuen Eimer. Lukas, wir brauchen neuen Eimer.
Wir wollen junge Leute, junge Familien dazu animieren, hier im Ort zu bleiben. Also Kinder, die hier aus dem Ort kommen, hier zu bleiben. Und das kann man nur mit einem Umfeld schaffen, wo man Gemeinschaft zusammenbringen kann. Bei solchen Aktivitäten wie heute zum Beispiel beim Apfelmosten oder bei vielen anderen Aktivitäten im Ort.
Wim Ossenkopp engagiert sich in der Zukunftswerkstatt. Das ist eine Initiative, die sich parallel zum Netzwerk der Kirchengemeinde entwickelt hat und stärker die strukturellen Probleme des Dorfes bearbeitet.
Und zwar hat sich die Zukunftswerkstatt entwickelt aus einer Initiative des Ortsrates, der gesagt hat, Mensch, wir müssen was tun hier im Ort. Und dann haben sich eine ganze Menge von Bürgern bereit gefunden, sich in so einer Zukunftswerkstatt zu engagieren. Das heißt, das sind 4 Gruppen in dieser Zukunftswerkstatt. Das ist einmal eine Gruppe mit dem Schwerpunkt Jugend, eine Gruppe mit dem Schwerpunkt Soziales und Vereine, eine Gruppe mit dem Schwerpunkt dörfliche Struktur, Zuzug von Neubürgern etc. Und die vierte Gruppe befasst sich mit dem Bereich Tourismus, Gestaltung einer Internetseite für den Ort und so weiter.
Es gibt Spielregeln, die man einhalten muss, damit so ein Gemeinschaftsprojekt zum Erfolg führen kann, sagt Wim Ossenkopp.
Vielleicht nicht immer die Richtung, die man sich selber erdacht hat, wird hinterher gegangen, das ist so, aber da muss man offen für sein und wenn man das ist, ich glaube, dann lässt sich in so einer Gemeinschaft eine ganze Menge schaffen.
Ossenkopp selbst engagiert sich für das Thema Wohnen und Bauen. Der Leerstand im Dorf war ein großes Thema für diese Arbeitsgruppe der Zukunftswerkstatt. Eine Art Pool für Angebote sollte entwickelt werden, doch das war dann gar nicht mehr nötig. Die Häuser hätten ihre Käufer gefunden, sagt Ossenkopp.
Dann sind wir aktiv, die Bürger eben zu unterstützen, zu informieren, was das Dorferneuerungsprogramm betrifft, wo wir jetzt seit letztem Jahr drin sind. Das heißt also, es gibt viele Mittel vom Landwirtschaftsministerium für den Erhalt und für Renovierung von Häusern etc., was natürlich auch jungen Familien da stark entgegenkommt, die sich gebrauchte Immobilien kaufen und die entsprechend ausbauen, umbauen.
Und auch die Kirchengemeinde will etwas tun, um das Wohnen im Dorf attraktiver zu machen. Die denkmalgeschützte, aber nicht genutzte Pfarrscheune soll umgebaut werden.
Wir bereiten hier ein altersgerechtes Wohnen in dieser Pfarrscheune vor. Und das Projekt ist jetzt nach 5 Jahren Planung endlich soweit, dass wir hoffen, mit dem Bauantrag und allem Üblichen in die Puschen zu kommen. Das Konzept ist fertig.
Das geplante Projekt wird viele unterschiedliche Menschen unter ein Dach bringen. Senioren und ihre Angehörigen, aber auch Mitarbeiter in Pflegeberufen. Und das gibt auch dem Netzwerk der helfenden Hände in Großen Wieden neue Impulse. Darauf hofft jedenfalls Klaus Hamann, der pensionierte Pastor. Denn auch im Netzwerk müsse der Generationenwechsel bedacht werden. NDR 1 Niedersachsen, unser Thema am Donnerstagabend: Gemeinschaft macht stark. Die Wiederentdeckung der Gemeinwesenarbeit. Im Studio begrüße ich dazu Dr. Annette Steinführer. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin am Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut in Braunschweig. Aufgabe des Instituts ist es, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zu beraten in Fragen, die den ländlichen Raum betreffen. Guten Abend.
Guten Abend.
Ich begrüße Markus Kissling. Sie sind einer von 3 Geschäftsführern der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. Die Landesarbeitsgemeinschaft ist ein Praxisnetzwerk für soziale Stadtentwicklung, gefördert vom niedersächsischen Sozialministerium. Guten Abend, Herr Kissling.
Guten Abend.
Als ich das Gespräch vorbereitet habe, musste ich feststellen, dass es nur sehr kleine Zeitfenster gibt, um Sie zu erreichen. Sie waren und sind beide sehr intensiv unterwegs. Wer fragt Ihre Fachkenntnisse nach? Wer braucht Ihre Unterstützung? Frau Steinführer.
Ja, wir sind als Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut ein Ressortforschungsinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Das bedeutet, dass wir die Bundesregierung auf wissenschaftlicher Grundlage beraten, dass wir aber zum Teil auch das Parlament beraten, die Fraktionen und auch ganz unterschiedliche Akteure auch in den Ländern. Was wird nachgefragt? Unsere Expertise im Bereich ländliche Räume. Warum entwickeln sie sich so, wie sie sich entwickeln? Warum wachsen bestimmte Dörfer? Warum schrumpfen andere Kleinstädte? Warum ist das so unterschiedlich? Wie können wir die Probleme, die vor Ort sind, auch tatsächlich angehen? Und da würde ich sagen, dass da sowohl auf Bundesebene als auch auf Länderebene ein wachsendes Interesse tatsächlich an diesem Thema der ländlichen Räume zu beobachten ist, die eben mittlerweile weit über Landwirtschaft hinausgehen.
Markus Kissling, wer fragt Sie nach? Wer braucht Ihren Sachverständigenrat?
Das geht von Bewohnerinitiativen, einzelnen Bewohnern, sowohl im städtischen wie im ländlichen Raum, Kommunen, freie Träger bis zu Ministerien auf Landes- und auch auf Bundesebene. Und das Thema und warum Sie sich bei uns melden, ist sehr vereinfacht gesagt, es geht um das Zusammenleben. Es scheint auf allen Ebenen bewusst zu sein im Moment, das Zusammenleben in unserer Gesellschaft verändert sich. Man sucht nach neuen Lösungen durch demografischen Wandel, die Herausforderungen von Integration, aber auch mit der Digitalisierung. Verändert sich unser gesamtes Zusammenleben, das sieht man vor Ort und das ist unser Thema.
Frau Steinführer, Ihr Aktionsradius ist die Bundesebene. Wenn Sie dort im ländlichen Raum unterwegs sind, erleben Sie Kommunen, die gleichen Probleme haben. Der Wandel in der Landwirtschaft. Es gibt keine Läden mehr, keine Schulen. Die Jungen ziehen weg, die Alten bleiben, Flüchtlinge kommen. Welche Reaktionsmuster beobachten Sie im Bundesvergleich?
Der Umgang damit ist sehr unterschiedlich. Es gibt Bürgermeisterinnen und Dorfgesellschaften, Kleinstadtverwaltungsbeschäftigte, die das sehr aktiv angehen, die Stadtentwicklungskonzepte, Dorfentwicklungskonzepte auf den Weg bringen, die sich ganz dezidiert damit auseinandersetzen. Wir haben hier ein Leerstandsproblem, also müssen wir es auch offenlegen, müssen überlegen, wie wir damit umgehen können. Aber es gibt immer auch Bürgermeisterinnen und Akteure vor Ort, die das nicht wahrnehmen wollen, die sagen, oh nein, darüber können wir nicht sprechen. Dann laufen uns die Leute erst recht weg. Also sehr, sehr unterschiedliche Muster, damit umzugehen.
Markus Kissling, Ihr Aktionsradius ist die Landesebene, das Land Niedersachsen. Das Praxisnetzwerk bezieht sich hauptsächlich auf Städte. Auch da gibt es Stadtteile, wo sich Problemlagen ballen. Zum Beispiel ehemalige Wirtschaftsstandorte, wo man noch nicht genau weiß, wie wird es da weitergehen. Wohngebiete für Menschen mit wenig Einkommen, Migranten, Zuweisung von Flüchtlingen. Wie reagieren Städte in Niedersachsen auf diese Problemballung?
Diese Problemballung ist für Städte nicht neu. Das gab es immer schon. Es gab immer schon bestimmte Wohngebiete, die man als benachteiligte Wohngebiete bezeichnen kann. Und das sind die Gebiete, mit denen wir arbeiten. Dass sich die Problemlagen zuspitzen, ist offensichtlich. Es ist sehr unterschiedlich, wie die verschiedenen Kommunen damit umgehen. Es gibt Kommunen, die haben schon vielleicht auch aus einem bestimmten Leidensdruck heraus schon vor 10 Jahren sehr stark auf diesen sozialräumlichen Ansatz gesetzt, eben von Gemeinwesenarbeit, denen schon sehr lange klar ist, es braucht Stellen vor Ort, die eine Vernetzung und eine Bindung an den Sozialraum herstellen, eine Art Kümmererfunktion. Andere Kommunen sehen das erst jetzt und haben das vielleicht in den letzten Jahren vernachlässigt. Aber was wir sehen in den letzten Monaten, dass auf allen Ebenen und eigentlich auch in allen Kommunen das Bewusstsein gewachsen ist und jetzt flächendeckend da ist, wir brauchen solche Strukturen vor Ort, Kümmererfunktionen.
Wir haben die Problemlagen in Stadt und Land beschrieben. Die Problemlagen werden komplexer und der politische Trend ist eigentlich ziemlich deutlich. Es geht darum, das auf der Ebene überschaubarer Einheiten anzupacken. Also gute Beispiele sind, finde ich, Integration und die Versorgung Älterer. Das soll möglichst dort geschehen, wo die Menschen leben. Stichworte, die man jetzt häufig hört, sind zum Beispiel sozialräumlich orientierte Arbeit. Aber auch Gemeinwesenarbeit taucht wieder auf. Markus Kissling, das ist ein Begriff, der eigentlich vor 25, 30 Jahren Konjunktur hatte. Warum kommt der jetzt wieder und was genau meint Gemeinwesenarbeit?
Ja, Gemeinwesenarbeit ist eine der 3 Hauptarbeitsansätze von sozialer Arbeit. Das eine ist Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und eben Gemeinwesenarbeit. Und wenn ich das so ein bisschen zugespitzt sagen würde, man rennt nicht den einzelnen Thema oder den einzelnen Zielgruppen hinterher und versucht zu helfen, sondern man überlegt, wie kann man in einem Gemeinwesen oder im Sozialraum Bedingungen schaffen, wie kann man Räume anbieten, wie kann man Ereignisse schaffen, die den Menschen vor Ort helfen, dass sie sich selber um ihre Angelegenheiten kümmern, dass sie ihre Angelegenheiten selber lösen. Wenn sie das tun, lösen sie sie besser. Das ist eine Erfahrung, die man eigentlich aus allen Evaluationen von verschiedensten Programmen gemacht hat. Das meint eben Gemeinwesenarbeit. Also wenn alles läuft, braucht man Gemeinwesenarbeit professionell nicht, weil sie findet dann einfach statt. Es gibt immer Leute, die sich um andere kümmern. Wenn die Herausforderungen wachsen, kann es sein, dass das nicht mehr ausreicht. Und das erleben wir oft.
Wenn Sie Sozialraumbeobachtung machen, bis hinein in einzelne Dörfer, und Sie erleben, dass Dorfgemeinschaften wirklich Veränderungen anschieben. Welche Bedingungen liegen da vor? Was klappt? Was funktioniert? Was ist da gegeben?
Ich glaube, es muss ein Problem geben, das als solches erkannt wird. Es muss eine Vision einer Lösung geben. Nur dagegen sein reicht nicht. Die Schulschließung, ganz klassisches Beispiel, das ist etwas, was die Dorfgemeinschaft mobilisiert. Aber nur dagegen zu sein und keine Lösung im Blick zu haben, ist nicht ausreichend. Und es muss Netzwerke geben oder zumindest muss es ein Potenzial an Engagement geben, das man mobilisieren kann. Und das funktioniert eben am ehesten über ein konkretes Problem. Es braucht die Unterstützung der gewählten Vertreter. Und es braucht gute Beispiele andernorts, nicht um diese zu kopieren, das funktioniert meistens nicht, aber man lernt tatsächlich voneinander. Und gerade für all diese Probleme, der geschlossene Dorfladen, der nicht mehr fahrende Bus, die von Schließung bedrohte Schule, gibt es bundesweit ganz, ganz viele Beispiele.
Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte ist ein Praxisnetzwerk. Das gibt es schon lange. Sie haben also ganz viel Erfahrung über die Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen, damit Menschen in ihrem Stadtteil die Lebensbedingungen verbessern können.
Stadtentwicklung ist entstanden durch das Programm Soziale Stadt. Und auf der Basis dieses Programms kann man sagen, es braucht vor allem zwei Elemente. Das eine ist, es braucht auf der kommunalen Ebene eine strategische, integrierte Vorgehensweise. Und dann eben auf der Vorortebene diese Kümmerer-Gemeinwesenarbeit. Und diese integrierte Vorgehensweise, auch die ist nicht sehr kompliziert eigentlich. Es muss eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Was ist eigentlich das Problem? Dann entwickelt werden, wo wollen wir hin? Eine Vision kann man das nennen oder ein Leitbild. Und dann das runtergebrochen in ein Handlungskonzept, wo man nicht das einzelne Problem versucht zu bearbeiten, sondern es in Zusammenhang städtebaulichen, mit sozialen, mit gesundheitlichen, mit wirtschaftlichen Elementen. Diese Vorgehensweise braucht es bei einem so komplexen Problem oder Herausforderung wie Integration oder demografischen Wandel.
Bei Ihnen beiden habe ich rausgehört, dass Vernetzung das A und O ist, also dass man etwas zusammentut, ob im Stadtteil oder auf dem Dorf. Es ist auch interessant, man kann auch neue Akteure inzwischen beobachten, also zum Beispiel die kirchlichen Wohlfahrtsverbände mit ihren Pflegeeinrichtungen vernetzen sich viel stärker vor Ort, als das früher der Fall war. An Sie beide die Frage, wer muss bei so einer gemeinwesenorientierten Arbeit ins Boot geholt werden? Wer kann, wer sollte ins Boot geholt werden? Frau Steinführer.
Alle die vor Ort, die an einem Thema interessiert sind, das sind zum Teil die gleichen, die es schon immer waren. Der Pfarrer, dann ist es heute vielleicht manchmal die Pfarrerin. Es ist immer auch noch der Bürgermeister, selbst wenn er nicht direkt vor Ort sitzt. Es sind die Vereine. Es gibt aber auch neue Entwicklungen. Es gibt vielerorts mittlerweile zum Beispiel ehrenamtliche Seniorenbeauftragte. Es gibt Dorfmoderatoren, zum Beispiel in Südniedersachsen sind die jetzt ausgebildet worden. Da gibt es ganz ähnliche Beispiele auch in anderen Bundesländern. Die Dorfkümmerer, aber es ist eben auch die Vernetzung zum Teil über die Dörfer hinaus.
Herr Kissling.
Im Prinzip alles, was sich bewegt, kann vernetzt werden. Jetzt wieder aus der Erfahrung, hilft es schon, wenn man da einfach strukturiert rangeht. Wir empfehlen zum Beispiel Gemeinwesenarbeitern, mit denen zusammenarbeiten, ja, eine Liste von 12 Akteursgruppen. Wir haben den Bereich Schule, welche Vereine gibt es, welche Institutionen oder Personen mit Bezug zur Wirtschaft, zu Öffentlichkeitsarbeit, dann eben Verwaltung. Wenn man das einfach so strukturiert durchgeht, fallen einem viele Bezüge, die man so im täglichen Leben nicht sieht, dann auf und dadurch multiplizieren sich dann einfach die Erfolgschancen, dass man Netzwerke auf den Weg bringen kann. Und wenn man schafft, so einen kritischen Punkt zu erreichen, einige zusammenbindet, dann wird allen auch der offensichtliche Mehrwert bewusst. Und dann wird es manchmal auch, ja, schön, interessant. Leute sind begeistert und freuen sich über das, was sie erreichen können. Das ist ein ganz wichtiges Element. Die Leute, wenn sie nicht Freude haben und einen Sinn da drin sehen, wird es nicht funktionieren. Das ist eine wichtige Aufgabe von Kommunen, aber natürlich von Gemeinwesenarbeit vor Ort, auch attraktive Angebote zu schaffen.
Politisch das für richtig zu erklären, dass Probleme auf der Ebene kleiner Einheiten gelöst werden, das ist ja das eine. Das andere ist ja, wie Politik auch die Rahmenbedingungen dafür begünstigt. Welche Signale gibt es für den ländlichen Raum, Frau Steinführer?
Das ist eine spannende Frage. Also man hat sehr lange zum Beispiel die Dorferneuerung sehr stark baulich betrachtet, als gäbe es auf dem Dorf keine sozialen Probleme. Natürlich gibt es sie. Auf Bundesebene ist im Herbst 2016 der zweite Regierungsbericht zur Entwicklung ländlicher Räume verabschiedet worden. Das ist auch ein interessantes Signal, dass es eben nicht nur mehr um Landwirtschaft geht, sondern tatsächlich um die ländlichen Räume. Dies auch sicher als Vorgriff auf die Bundestagswahl jetzt in diesem Jahr 2017. Denn aus den Ländern, aus den letzten Landtagswahlen und Kommunalwahlen gibt es natürlich Signale, dass Demokratieverweigerung, Demokratieskepsis auch große Bedeutung hat. Und auch da haben wir natürlich unterschiedliche Gruppen und unterschiedliche Räume, die unterschiedlich wählen. Also muss ich mich den sozialen Problemen auch in ländlichen Räumen natürlich zuwenden.
Herr Kissling, welche Signale gibt es aus der Landespolitik in Niedersachsen?
Aus der Landespolitik, die Signale von allen Parteien sind, wir sind froh, dass es in den letzten 20, 30 Jahren Gemeinwesenarbeit gegeben hat, dass es diese Kümmerer gegeben hat. Die haben eine ganz großartige Leistung für unsere Gesellschaft erbracht. Wir sehen auch, dass es wichtig ist, das weiter zu fördern. Aber wie das genau aussieht, das ist noch nicht klar. Gemeinwesenarbeit ist eine kommunale Aufgabe, ist eine freiwillige kommunale Aufgabe. Die Städte kriegen kein Geld vom Land oder vom Bund dazu. Und da gibt es viele Missverständnisse. Es gibt ja das große Programm Soziale Stadt. Man denkt eben, da gibt es auch Fördermittel für Soziales. Und das ist nicht so. Da gibt es nur für investive Maßnahmen Geld und ein ganz kleines bisschen für das Quartiersmanagement. Das ist ein Webfehler in diesem Programm, weil die Wirkungen, die wir brauchen, die sind viel stärker langfristig im Gemeinwesen. Aber dafür gibt es noch keine Förderstrukturen. Es gibt ein Bundesland, das ist Hessen, das 2015 eine Förderrichtlinie für Gemeinwesenarbeit auf den Weg gebracht hat. Und das ist unser Vorbild. Wir denken, dass genau etwas in dieser Richtung auch Niedersachsen braucht, sowohl für den städtischen, großstädtischen, aber eben auch für den ländlichen Raum, zumindest für eine bestimmte Zeit, weil einige Kommunen können das aus eigenen Kräften nicht wuppen.
Was können Sie Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, die sich jetzt mehr informieren wollen? Was gibt es für Fördertöpfe, Programme, Informationsportale und so weiter? Frau Steinführer.
Also es gibt ganz frisch auf Bundesebene ein Informationsportal zu den ländlichen Räumen, das heißt Zukunft.land, also tatsächlich www.zukunft.land ohne DE am Ende. Dort sind sowohl einige gute Beispiele aus unterschiedlichen Bundesländern über soziale Entwicklung, Dorfentwicklung, wirtschaftliche Fragen, Integration von Flüchtlingen zusammengetragen. Dort gibt es auch einen Förderwegweiser, der durch diesen Dschungel ein bisschen leiten soll. Und es gibt auch in diesem Zusammenhang einen Landatlas, der dort Teil dieses Portals ist, wo man sich ein sehr gutes Bild darüber verschaffen kann, wie sich ländliche Räume in unterschiedlichen Teilen der Bundesrepublik entwickeln. Es gibt auf Landesebene in Niedersachsen das Programm zur Entwicklung ländlicher Räume. Das ist ein Programm, das aus EU und aus Bundesmitteln gespeist wird. Das heißt in Niedersachsen Pfeil. Auch da gibt es sehr, sehr viele Mittel. Dafür kann man einfach vor Ort sich mit dem Regionalmanager, die es flächendeckend in Niedersachsen gibt, an den kann man sich wenden und dort nachfragen, welche Projekte in der Region geplant sind und was man noch umsetzen kann.
Herr Kissling, können Sie noch einige Tipps ergänzen?
Ja, zu allem, was Gemeinwesenentwicklung, Sozialraumentwicklung betrifft, kann man sich direkt an uns wenden. Das ist über unsere Seite www.lag-nds.de. Man kann bei uns anrufen, man kann bei uns vorbeikommen. Wir kommen vorbei und wie gesagt, wir haben ein flächendeckendes Netzwerk in Niedersachsen. Und das sehen wir auch, dass allein schon der Austausch, ob das ländliche oder städtische, ehrenamtliche oder professionelle sind, der Austausch der Methoden, was macht ihr da? Das bringt neue Ideen. Dazu haben wir auf unserer Seite auch eine Plattform, wo man Projekte eingeben kann und jetzt schon über 70 Projekte drauf sind. Wir haben auch eine kleine Förderrichtlinie. Im Prinzip kann man sich auch für finanzielle Unterstützung an uns wenden.
Das war unser Thema am Donnerstagabend. Gemeinschaft macht stark. Die Wiederentdeckung der Gemeinwesenarbeit. Hinweise der Experten auf Informationen im Internet finden Sie auch nach dieser Sendung unter www.ndr.de/unser-thema. Ihnen danke ich für das Interesse und meinem Kollegen Thomas Funke für die technische Begleitung. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Lehnhoff.